Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
Das Universitätsklinikum Jena. Im Foyer der Geburtsmedizin stehen auf einer Tafel noch die Namen der Kinder, die am Vortag hier auf die Welt gekommen sind. Jetzt liegen sie auf der Wochenstation in ihren Betten. Dass all diese neuen Menschen überhaupt geboren werden konnten, verdanken sie einem Organ, das sie 9 Monate lang begleitet, versorgt und beschützt hat und das auch nach der Geburt ihr gesamtes Leben prägen wird, der Plazenta. Rot glänzend liegt sie in einer Aluschale vor Paulina Fuentes.
Wenn wir sie direkt vom Patienten bekommen, ist sie noch warm, auf Körpertemperatur. Sie fühlt sich weich an und unterschiedlich fest. Nachdem man eine Weile mit Plazenten gearbeitet hat, erkennt man schon beim Anfassen verschiedene Störungen.
Ist die Plazenta nicht gesund und arbeitet nicht richtig, kann das zu einer Fehlgeburt führen oder lebenslange Folgen für Mutter und Kind haben, möglicherweise sogar Krankheiten wie Schizophrenie oder Autismus begünstigen. Es kommen immer neue Herausforderungen auf sie zu. Schadstoffe und Gifte, neuartige Viren wie Zika, Mikroplastik. Wo die Plazenta an ihre Grenzen stößt, darüber wissen wir noch erstaunlich wenig.
Jeder denkt an sein Herz, seine Niere, seine Lunge. Aber wir hatten dieses super essentielle Organ, was im Prinzip multifunktionell war und alles leisten musste. Und das uns wahrscheinlich auch von der Fetalzeit an geprägt hat und wahrscheinlich auch den Rest unseres Lebens beeinflusst hat.
Superorgan Plazenta. 9 Monate für ein ganzes Leben. Von Magdalena Schmude.
In vielen Kulturen wird die Plazenta als Beschützerin oder Zwilling des Kindes angesehen und nach der Geburt bestattet. Bei uns landet sie meist im Abfall. An der Klinik für Geburtsmedizin in Jena ist das anders. Hier wird jede Plazenta von Udo Markert und seinem Team nach einer Geburt schon erwartet. Sie wollen wissen, was sie leisten kann und wann ihre Schutzfunktion versagt.
Ja, und wenn es dann soweit ist, dass die Plazenta tatsächlich kommt, haben wir ein System, also wirklich so eine Art roter Knopf, der gedrückt wird und so, dass dann auf mehreren Handys im Plazenta-Labor eine Nachricht erscheint. Dann wissen die Mitarbeitenden bei uns Bescheid, dass sich jemand kümmern muss.
Der Leiter des Plazenta-Labors hat eine Art Rufdienst eingerichtet, denn um mit der Plazenta Versuche durchführen zu können, muss sie noch leben.
Man hat da wirklich lebende Zellen und das Organ funktioniert im Prinzip wie in der Mutter. Und das können wir hier in diesem kleinen Labor mit dieser Installation, die wir hier haben, mit dieser Apparatur der Plazenta-Perfusion, können wir das also auch tatsächlich dann ungefähr 6-7 Stunden imitieren und dann auch weiterhin so am Leben halten, wie es in der Mutter ist.
Die Hauptaufgabe der Reifenplazenta besteht darin, gleichzeitig Grenze und Schnittstelle zwischen Mutter und Kind zu sein. Sie ermöglicht den Stoff- und Gasaustausch zwischen den beiden Blutkreisläufen, muss dabei aber möglichst alles zurückhalten, was dem Kind schaden könnte. Wie gut das klappt, lässt sich mit der sogenannten Plazenta-Perfusion testen, die nur wenige Labors auf der Welt beherrschen. Dafür wird das Organ an ein System aus Schläuchen und Pumpen angeschlossen und in einer Plexiglaskammer fixiert. Paulina Fuentes und Wenting Cao suchen einen geeigneten Bereich des Gewebes aus, in den die Schläuche führen sollen, und schneiden das Innere mit einer Schere frei.
Hier sieht man die Decidua, die oberste Schicht, die aus der Gebärmutterschleimhaut stammt. Und das Gewebe darunter, das sind die Chorionzotten. Die sehen aus wie das Geäst eines Baums, sage ich immer, und fühlen sich ganz weich an. Aber wir können auch Arterien und Venen finden, weil die Plazenta überall von Blut durchspült werden muss.
Die Plazenta wird auch Nachgeburt oder Mutterkuchen genannt. Doch anders als der Name vermuten lässt, entsteht sie aus fetalen Zellen, gehört also zum Kind. Um das Kind bis zum Ende der Schwangerschaft versorgen zu können, muss ihr in den ersten Wochen der Anschluss an den Blutkreislauf der Mutter gelingen, nachdem sich der frühe Embryo in die Schleimhaut der Gebärmutter eingenistet hat. Ein Balanceakt.
So we're particularly interested in the very first stages of development, so after implantation.
Wir interessieren uns vor allem für die allerersten Entwicklungsstufen. Die Zeit, in der die Plazenta beginnt, die ersten Strukturen zu bilden. Sie tauscht dann mit der Gebärmutter oder der Decidua, wie die innerste Schicht der Gebärmutterschleimhaut während einer Schwangerschaft genannt wird, Signale aus. Und das ist letztlich die Phase, in der die wirklich entscheidenden Dinge für die Entwicklung der Plazenta und für eine erfolgreiche Schwangerschaft passieren müssen.
Auch Margarita Turco und ihr Team vom Friedrich-Miescher-Institut für biomedizinische Forschung in Basel stehen dabei vor der Herausforderung, dass sie die Vorgänge nicht in vivo, also im lebenden Körper, untersuchen können. Tiermodelle wie Mäuse sind keine Alternative, denn die menschliche Plazenta ist einzigartig. Deshalb forschen sie seit einigen Jahren an Organoiden, künstlichen Mini-Organen, die im Labor gezüchtet werden. Elisa Magistrati deutet auf den Bildschirm eines Mikroskops.
Diese Organoide bestehen hauptsächlich aus Stammzellen. Und die sind in diesem Fall sehr invasiv. Denn das muss die Plazenta ja auch sein, wenn sie sich in die Gebärmutterschleimhaut vorarbeitet, um gute Voraussetzungen für den wachsenden Fötus zu schaffen.
Was auf dem Bildschirm aussieht wie ein Klümpchen Zellen, sind Trophoblasten-Organoide, Miniaturmodelle der Plazenta am Beginn ihrer Entwicklung.
While on the other side,
außerdem können wir sie weiter ausdifferenzieren lassen.
Elisa Magistrati stellt eine zweite Kulturschale unter das Mikroskop. Auf dem Bildschirm erscheinen wieder Plazenta-Organoide. Um sie herum haben sich feine, faserartige Zellen gebildet, was einen fast an Schneeflocken denken lässt.
So as you see, these are all cells.
Und wie man hier sehen kann, wachsen die Zellen dann vom Organoid aus weg, um in die Matrix einzudringen. Genau das passiert auch in der Gebärmutter, wenn sich die Plazenta bildet. Die Zellen wandern herum, dringen in die Gebärmutterschleimhaut ein und stellen den Kontakt mit den Zellen der Mutter her. Und das ist die zentrale Frage. Wie wächst die Plazenta ein und wie stoppt sie wieder? Denn die Plazenta will sich einnisten und tut das auch grundsätzlich überall. Deshalb gibt es Schwangerschaften im Eileiter, obwohl das nicht der richtige Ort dafür ist. Dort wächst die Plazenta unkontrolliert ins Gewebe und zerstört es.
Sogar an andere Organe kann sie sich anheften und dort einwachsen. Solange sie eine Blutversorgung findet, wächst die Plazenta überall.
Das ist auf eine Weise sehr invasiv und aggressiv. Aber in der richtigen Umgebung, also in der Decidua, gibt es etwas, das wir noch nicht kennen, was die Plazenta irgendwie beruhigt und sie überzeugt, sich zu benehmen. Zwar in das Gewebe vorzudringen, aber in einer kontrollierten Art. Und dann auch wieder damit aufzuhören. Was das ist, ist die große Frage.
Vielleicht sind es spezielle Immunzellen in der Gebärmutter, die mit der Plazenta kommunizieren, vermutet Margarita Turco. Mithilfe der Plazenta-Organoide konnte ihre Gruppe deren Wirkung auf die Trophoblastenzellen testen.
Überraschenderweise haben wir beobachtet, dass diese Immunzellen die Plazentazellen tatsächlich noch invasiver machen, aber ihnen gleichzeitig auch helfen, zum Endpunkt ihrer Differenzierung zu kommen. Die Gebärmutterschleimhaut hat also nicht nur die Rolle einer Barriere für die Plazenta. Sie soll außerdem eine Umgebung schaffen, in der sie sich möglichst gut entwickeln kann, auf eine Weise, die auch gut für die Mutter ist.
Damit, dass die Plazenta überhaupt so tief in die Gebärmutter einwächst, ist der Mensch ein Sonderfall. Nur einige andere höhere Primaten haben eine ähnlich stark eingewachsene Plazenta. Nagetiere, Schafe oder Delfine haben weniger invasive Lösungen gefunden, um die Versorgung ihres Nachwuchses im Mutterleib mithilfe der Plazenta sicherzustellen. Warum geht der Mensch dann dieses Risiko ein?
Nobody can really supply an answer. It was thought originally, because you see some intermediate stages, that this was an evolutionary progression.
Niemand kann diese Frage bisher beantworten. Weil es Zwischenformen gibt, dachte man zunächst, dass es eine evolutionäre Weiterentwicklung ist, dass die nicht-invasive Form also die primitive Form war, die dann immer invasiver wurde. Anatomen wollten darin in der Vergangenheit auch einen Vorteil erkennen, weil dieser hohe Grad an Invasion eine frühere und bessere Blutversorgung mit sich bringt, was zur Entwicklung unseres großen Gehirns geführt haben soll.
Reproduktionsphysiologe Graham Burton. Er hat sich an der Universität Cambridge mehr als 30 Jahre mit der Entwicklung der menschlichen Plazenta beschäftigt.
Vor 10 oder 15 Jahren hat die moderne Phylogenetik aber gezeigt, dass die weniger invasive Form die weiterentwickelte ist und der Urahn aller Säugetiere ein kleines, spitzmausähnliches Wesen war, das eine sehr invasive Plazenta hatte.
Die weniger tief eingewachsene Plazenta beim Menschen ist also vermutlich eine evolutionäre Weiterentwicklung der frühen, invasiveren Form. Damit trotzdem genug Nährstoffe zum Kind gelangen, hat die menschliche Plazenta andere Wege gefunden. Sie produziert Hormone, die in den Blutkreislauf der Mutter abgegeben werden und ihren Stoffwechsel umstellen. Der Spiegel von Zucker und Lipiden im Blut steigt, damit mehr davon zum Kind gelangen kann.
Die Plazenta sagt der Mutter ganz deutlich, ich bin hier, du bist schwanger. Und deshalb solltest du mal die Versorgung mit Nährstoffen und Wachstumsfaktoren hochfahren.
Wenn das nicht funktioniert, wird der winzige Fötus nicht optimal versorgt. Oft kommt es zu Fehlgeburten. Andere aber überleben den Mangel.
Aber klar, wenn sie nicht genug Proteine oder Fette oder Lipide haben, können sie nicht die Zellteilungsrate im Gewebe aufrechterhalten, wie sie normal wäre. Die Babys sind dann oft kleiner und ihr Wachstum ist eingeschränkt. Aber sie haben auch weniger Filtereinheiten in den Nieren als bei einem normal entwickelten Kind oder weniger Zellen in der Bauchspeicheldrüse. Jeder von uns trägt also das Erbe seiner Erfahrungen im Mutterleib mit sich.
Of our intrauterine experience.
Bei der Geburt merkt man den Kindern das noch nicht an. Die Folgen zeigen sich erst viele Jahre später.
I don't know how many filtering units I have in my kidneys.
Ich weiß nicht, wie viele Filtereinheiten meine Nieren haben, und auch Sie können es nicht wissen. Aber mit 60 oder 70, wenn auch die Organe zu altern beginnen, wenn man dann nur 2/3 von dem zur Verfügung hat, was man eigentlich haben sollte, dann kann das zu Bluthochdruck führen oder zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wenn das Herz nicht so viele schlagende Zellen hat, wie es sollte. Die Bauchspeicheldrüse hat nicht ausreichend Zellen, die Insulin produzieren, also bekommt man Diabetes. Für alle diese chronischen Krankheiten ist das Risiko höher, wenn das Geburtsgewicht niedrig war. Denn man kann nur das Gewebe wachsen lassen, für das man genug Proteine und Fette über die Plazenta bekommt.
Wie gut der Transport von bestimmten Stoffen über die Plazenta funktioniert, auch das lässt sich mit der Plazenta-Perfusion untersuchen. Im Plazenta-Labor in Jena sind die Vorbereitungen dafür fast abgeschlossen.
Wir haben hier im Labor ein komplettes Perfusionssystem aus 2 Pumpen. Eine nennen wir fetal, die andere maternal.
Mit diesem System kann Paulina Fuentes die Blutkreisläufe von Mutter und Kind simulieren, die während der Schwangerschaft durch die Plazenta laufen.
Wir werden jetzt die Pumpe starten. Die ist so eingestellt, dass 12 Milliliter pro Minute von der mütterlichen Seite aus hindurchfließen.
And little by little the placenta will start
Nach und nach wird die Plazenta mit dem Perfusionsmedium durchspült. Und in dem anderen Schlauch sieht man, wie es zurückfließt. Jetzt ist es noch leicht gefärbt durch Blut, das aus dem Plazentagewebe kommt.
Fügt man der Flüssigkeit, die das mütterliche Blut ersetzt, eine Substanz zu und lässt sie in die Plazenta laufen, kann man untersuchen, was im Gewebe damit passiert. Bleibt die Substanz auf der mütterlichen Seite oder kann sie die Plazenta-Schranke passieren und im kindlichen Kreislauf ankommen? Dafür muss jeder Stoff eine Barriere aus mehreren Zellschichten im Inneren des Organs überwinden. Udo Markert.
Also da ist ein ganz, ganz aktiver Transportmechanismus im Gange. Und das Spezielle, Komplexe und Interessante daran ist, dass das ein gezielter Transport sein muss. Dass natürlich nicht alles durch soll, sondern eben nur manches. Und einige Substanzen werden dann auch ganz aktiv wieder zurücktransportiert oder werden zurückgehalten. Und das ist eben die große Leistung, da zu unterscheiden, was soll durch, was soll nicht durch, was soll in die eine Richtung, was soll in die andere Richtung.
In den meisten Fällen gelingt der Plazenta diese Unterscheidung sehr zuverlässig. Sie hält viele Schadstoffe und Krankheitserreger zurück und damit vom Kind fern. Doch ihre Leistungsfähigkeit hat Grenzen. Das ist häufig dann der Fall, wenn es der Mutter nicht gut geht. Starkes Übergewicht, Autoimmunerkrankungen und Infektionen können dazu führen, dass die Barrierefunktion der Plazenta ausgehebelt wird. Eine zentrale Rolle spielen dabei chronische oder akute Entzündungsprozesse, die im Körper der Mutter ablaufen und auch die Plazenta erreichen, vermutet Graham Burton.
Langsam beginnen die Leute zu verstehen, dass Dinge, die die Plazenta nicht passieren sollten, es doch tun, wenn eine Entzündung vorliegt. Wir wissen jetzt auch, dass sich Rußpartikel aus Dieselabgasen im Gewebe von Föten finden können und sogar Mikroplastik haben wir schon in der Plazenta gefunden. Es ist ziemlich beängstigend, welche Art von Stoffen hindurch gelangen könnten, auch wenn die Plazenta ihr Bestes gibt, das zu verhindern.
Neben Entzündungen steht auch Stress im Verdacht, die Plazenta zu schwächen. Bei starker psychischer Belastung wird im Körper der Mutter verstärkt das Stresshormon Cortisol ausgeschüttet, ein Glukokortikoid. Normalerweise kommt nur ein kleiner Teil davon beim Kind an, denn Enzyme in der Plazenta inaktivieren das Hormon. Wird der Stress aber zu groß, funktioniert dieses schützende Rückhaltesystem nicht mehr.
Wenn die Mutter zum Beispiel extrem gestresst ist oder die Plazenta nicht mehr richtig arbeitet, dann kommt mehr von diesen Stresshormonen durch. Und jetzt gibt es die Vermutung, dass sie sowohl die Entwicklung des kindlichen Nervensystems als auch die des Herz-Kreislauf-Systems beeinträchtigen und dann eine Prädisposition für Schizophrenie, Autismus und anderes besteht.
Vermutung bisher. Aber angesichts steigender Diagnosezahlen von psychischen Erkrankungen wie Angststörung, Depressionen, Schizophrenie, ADHS und Autismus bekommt die Plazenta-Hirnachse seit einigen Jahren viel Aufmerksamkeit in der Plazenta-Forschung. Kann es sein, dass sie ein Schlüssel ist, um diese neurologischen Krankheiten zu verstehen? Mittlerweile ist klar, neben der genetischen Veranlagung haben auch die Bedingungen, die ein Kind im Mutterleib erfährt, Einfluss auf die psychische Gesundheit im späteren Leben. Und Stress in seinen unterschiedlichen Formen spielt dabei wahrscheinlich eine zentrale Rolle. Offen ist nur noch die Frage, was genau dabei in der Plazenta vor sich geht. An der Yale School of Medicine befasst sich damit der Entwicklungspsychologe Kieran O'Donnell.
The epidemiological evidence is really quite extensive.
Es gibt ziemlich umfassende epidemiologische Belege, die darauf hinweisen, dass verschiedene Stressoren die mentale Gesundheit der Nachkommen beeinflussen können. Aber für den Menschen hatte sich das noch niemand angeschaut. Also haben wir eine Gruppe von Schwangeren rekrutiert, die am nächsten Tag einen Kaiserschnitt haben sollten. Dadurch konnten wir die Plazenten unter ziemlich genau definierten Bedingungen innerhalb einer Stunde nach der Geburt untersuchen.
So I spent a lot of time waiting with an ice bucket on the delivery ward
Ich habe also eine Menge Zeit mit einem Bottich Eis auf der Entbindungsstation verbracht und darauf gewartet, dass diese Plazenten bei mir ankamen. Und so haben wir herausgefunden, dass Frauen, die von größeren Ängsten während der Schwangerschaft berichtet hatten, weniger von einem bestimmten Enzym in der Plazenta hatten. Das war das erste Mal, dass das für den Menschen gezeigt werden konnte. Und das liefert Hinweise auf eine Verbindung zwischen vorgeburtlichem Stress und der veränderten Regulation in der Plazenta.
Es ist das Enzym, das dafür zuständig ist, ein zu viel an Stresshormonen abzufangen. Seitdem wird diese Spur weiterverfolgt.
Die Plazenta bietet uns eine Möglichkeit, den Einfluss von vorgeburtlichem Stress auf ein Schlüsselorgan zu untersuchen, das den Übertritt von Nährstoffen und Stresshormonen zum Fötus beeinflusst. Und ich denke, dass die Erforschung der Plazenta tatsächlich ein Weg sein wird, die Zusammenhänge zu verstehen, weil die Plazenta ein Organ ist, das so entscheidend ist für die fetale Entwicklung.
Wer die Ursachen von vielen lebenslangen Erkrankungen verstehen und sie vielleicht verhindern will, muss also weiter zurückgehen als bis zur Geburt. Und damit in eine besonders sensible Zeit im Leben, in der die Plazenta Lunge, Leber, Niere, Hormondrüse und Gehirn ersetzt, solange sie alle im Körper noch reifen. Es wird immer klarer, wie gewaltig diese Aufgabe zwischen der Einnistung und dem Ende der Schwangerschaft ist. Wie schnell die Umwelt und die Art, wie wir leben, auch das flexibelste und beharrlichste Multifunktionsorgan an seine Grenzen bringen könnten. Und wie sehr wir für einen guten Start ins Leben darauf angewiesen sind, dass unsere Plazenta ihre Rolle als Versorgerin und Beschützerin so zuverlässig erfüllt.
Superorgan Plazenta. 9 Monate für ein ganzes Leben. Von Magdalena Schmude. Es sprachen Katharina Schmalenberg, Axel Gottschick und Janina Sachau. Ton und Technik Christoph Maria Münch. Regie Claudia Katanek. Redaktion Christiane Knoll. Produktion Deutschlandfunk 2024.